Ça se libre.
Fais mal, bien.
Heute haben wir tatsächlich keine Zeit zu verlieren. So großartig sind da unsere Gäste. Herzlich willkommen bei Wild umstritten für Anna Thalhammer, Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil. Schön, dass Sie da sind. Dann herzlich willkommen Joe Kallinan. Sie waren seinerzeit SPÖ-Bundesgeschäftsführer, Kanzlersprecher und sind jetzt erfolgreicher PR-Unternehmer. Schön, dass Sie da sind. Und wir freuen uns sehr über Matthias Strolz, den Gründer der NEOS. Fernseh-Comeback auf eine Art und Weise. Sie waren jahrelang nicht mehr in Diskussionssendungen zu sehen.
Nervös.
Sind Sie nervös? Das glauben wir Ihnen natürlich nicht. Aber sehr, sehr schön, dass Sie da sind, Herr Scholz. Dankeschön. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über uns. Arbeiten wir womöglich zu wenig? Ist unser Wohlstand gefährdet? Beim Thema Familiennachzug, da ist es ein heftiger Streit entbrannt. Kurz zusammengefasst, Wien gegen alle. Und in den USA, da werden aktuell Elite-Unis von antisemitischen Demonstranten teilweise besetzt. Wir beginnen mit Folgendem. Nach Andreas Bablers Forderung nach einer 32-Stunden-Woche geht da quasi die industriellen Vereinigung, die IV, in eine Art Gegenoffensive und sagt, nix, 32 Stunden, wir bräuchten eigentlich eine 41-Stunden-Woche. Rückendeckung kommt da heute von ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler.
Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, dann müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Wir haben überall jetzt ganz klar sichtbar den Fachkräftemangel und mit linken Träumereien von 32-Stunden-Woche bei gleichzeitig vollem Lohnausgleich wird sie sich nicht ausgehen. Und man muss auch dazu sagen, bei aller Unzufriedenheit von manchen, aber die hohen Lohnabschlüsse sind natürlich auch eine entsprechende Herausforderung und das zieht sich jetzt schon über Jahre. Und da glaube ich, sollte man halt jetzt schon auch die Ehrlichkeit besitzen, zu sagen, eher mehr als weniger Arbeit wird notwendig sein, um den Wohlstand auch erhalten zu können.
Herr Strolz, also keine linken Träumereien. Es wird wohl mehr Arbeit anstatt weniger brauchen, um den Wohlstand zu erhalten. Ist das so?
Ein bisschen streng ist die Frau Ministerin hier. Nein, glaube ich nicht, dass das so sein wird. Das ist ein bisschen Schattenboxen. Ne? Babler sagt 32 Stunden. Das halte ich natürlich für grob naiv und auch für daneben.
Ist das eine linke Träumerei?
Ja, ja. Schon. Bei Voll- und Lohnausgleich schon. Mhm. Da kannst du als Unternehmer zusammenpacken. Das geht sich nicht aus. Aber es wird in der Tendenz, wird die Wochenarbeitszeit tendenziell auf die langfristige Perspektive betrachtet sinken, okay, nicht steigen. Das wäre meine Wette. Okay. Also wir werden in 15 Jahren nicht 41 Stunden oder mehr arbeiten, sondern tendenziell geht es nach unten. Dafür haben wir auch sehr viel Arbeitsverdichtung.
Wettet da jemand dagegen?
Nein, ich nicht.
Sie denken auch, dass wir weniger arbeiten werden, Frau Thalhammer?
Leider nicht besonders kontrovers, ja.
Okay, super. Das heißt, die Sendung wird umstritten und nichts ist da umstritten.
Was machen wir jetzt?
Okay, was machen wir jetzt? Ja gut, dann danke fürs Zuschauen. So, nein, aber, okay, das heißt, Sie meinen, das ist eine Art Schattenboxen. Ja. Da sagt jetzt halt Andreas Babler, 32 Stunden, die IV sagt jetzt 41. Wie geht's dann weiter, Frau Thalhammer?
Ja, wir werden auf 38 bleiben, nehme ich einmal an.
Auf dem, wo wir ja jetzt eigentlich sind.
Ja. Aber es wird schon ein Wettbewerb losgetreten. Wir haben einen wahnsinnigen Fachkräftemangel, ja, Arbeitskräftemangel insgesamt. Und es gibt natürlich Branchen, die von sich aus, um sich zu differenzieren, Angebote zu machen, Leute zu finden, sagen, ich biete an die 4 Stunden, die 4-Tage-Woche. Ja. Das heißt, das kommt nicht vom Gesetzgeber. Das wird auch nicht in allen Branchen sein, aber in manchen wird der Kampf um Arbeitskräfte über Arbeitszeitmodelle ausgefochten
aber
werden.
Das sagt dann, Herr Kallinan, eigentlich auch Andreas Babler, weil der sagt, ja, da gibt es ja schon Unternehmer, die das eben als Chance auch sehen. Ich möchte eben die besten Köpfe bekommen, biete da die 4-Tage-Woche, weil das womöglich eben auch nachgefragt wird von diesen besten Köpfen. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das absolut so. Wenn man so aufzäumt, glaube ich, wird das auch sein. Zum Beispiel bei uns in der Agentur haben wir das eingeführt, einfach weil wir uns natürlich auch matchen um junge Hochschulabsolventinnen. Und da ist die 4-Tage-Woche natürlich ein absolutes Asset, dass die Leute gern bei uns arbeiten. Aber die Diskussion überrascht mich deswegen nicht von der industriellen Vereinigung, weil das ist sozusagen, ich glaube, die Anna Thalhammer hat das angedeutet, sozusagen ein bisschen so Sozialpartner. Die einen sagen 32, die anderen sagen 41, lassen wir so, wie sie ist. Was schon überraschend ist, ist die Frau Minister, weil die muss ja im Unterschied zur Industrie Vereinigung gewählt werden. Ich habe nur kurz vor der Sendung ein bisschen geschaut, sie rudert eh schon zurück.
Ja,
also keine Überraschung. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass das von dieser Seite kommt, naja, die hohen Lohnabschlüsse. Naja, warum muss die Gewerkschaft hohe Lohnabschlüsse machen? Weil die Regierung bei der Inflationsbekämpfung in Österreich im Gegensatz zu anderen völlig versagt hat. Ich meine, wir haben immer noch die doppelt hohe Inflation als der EU-Durchschnitt. Na, was sollen die Gewerkschaften machen? Sollen die einen realen Verlust akzeptieren? Also das ist eine kuriose Geschichte gewesen von der Frau Ministerin. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen aus dem Rennen jetzt genommen, was die, was die ÖVP-Personaldiskussion betrifft.
Gut, aber das ist der Frau Ministerin nicht passiert. Sie haben aber völlig recht, Herr Kallin, am Nachmittag hat sie aus dem Büro geheißen, nun, das 41-Stunden-Forderung sei das eine, aber selbst meine man eben, naja, von nichts kommt halt nichts. So habe ich das auch ein bisschen verstanden.
Das stimmt ja auch, von nichts kommt nichts. Ne? Also wir werden schon hackeln müssen. Also die Idee, dass uns die gebratenen Händel da gerade einfliegen, das spürt es nicht. Also natürlich sind wir im internationalen Wettbewerb und werden wir uns aufstellen müssen. Aber das ist nicht der Hauptkampfplatz, wird nicht die Frage der Arbeitsstunden sein.
Na, für die SPÖ ist es schon ein bisschen, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Andreas Babler war bei uns zu Gast in Heiß umfädet. Das haben wir ihn gestern dann schon gefragt, was er denn da hält von dieser 41-Stunden-Woche. Schauen wir da noch mal kurz rein.
Ja, das mit 41 ist, glaube ich, nur ein trauriger Gag. Also wenn das jemand hört, der greift sich ja auf den Kopf sozusagen. Jeder, es gibt ja auch in den Umfragen relativ viele Mehrheiten auch für die Arbeitszeitverkürzung, dort, wo es am schwersten ist zu beginnen, ist eine Frage des Respekts. Und ich glaube, den Leistungsbegriff muss man auch definieren. Es sind schon die Menschen, die jeden Tag aufstehen und ihre Leistung bringen und arbeiten. Und beispielsweise, wenn die Arbeitsbedingungen auch besser werden, die Arbeitsqualität auch steigt, dann gibt es ein gemeinsames Interesse mit der Wirtschaft. Viele Wirtschaftsgroßbetriebe sind vorangegangen. Die haben die Arbeitszeiten schon verkürzt.
Gut. Na, wie ist das jetzt? Jetzt höre ich, okay, das haben einige schon gemacht. Sie haben das auch gesagt. Sie sagen auch, dass das womöglich ein Asset sein kann. Andere sagen, na, das ist schön, aber dann habe ich einfach keine Leute mehr. Weil ich kann nicht 4 Tage die Woche U-Bahn-Fahrer sein. Wenn mir da ein Tag fehlt, dann fehlt mir da eine ganze U-Bahn-Schicht zum Beispiel. Also wo sind wir da jetzt? Wer hat denn da jetzt recht? Beide nicht? Oder der Herr Babler eher? Die IV eher?
Ja, beide irgendwie schon, oder? Also wie gesagt, es wird Branchen geben, wo das funktioniert, weil es eben einen Fachkräftemangel gibt. Andere wie meine Branche, wo übrigens auch gerade eine Arbeitszeitverkürzung, ich glaube, mit dem neuen KV diskutiert wird, wird es ehrlicherweise schwierig, ja, wenn man in Redaktionen so zusammenspart, dass man kaum noch das Ding machen kann. Und das ist bei Lehrern so, das ist in der Pflege so und da gibt es viele andere Berufe. Also wer soll das denn dann machen, frage ich mich.
Okay, gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen diese Lohnabschlüsse gehabt. Vielleicht fasst man da ein bisschen nach, weil ich glaube, das hat der Herr Kallinger ja schon gesagt. Es stimmt natürlich, die Inflation ist hoch. Ergo braucht es höhere Lohnabschlüsse. Das bedeutet aber, dass österreichische Produkte international teurer werden und damit angeblich im Wettbewerb verlieren. Das mag jetzt für Unternehmerinnen und Unternehmer spannend sein. Mir als Arbeitnehmer kann das ja eigentlich mal zunächst egal sein. Ich habe höhere Kosten im Lebensmittel.
Schon, aber du hast dann halt vielleicht keinen Arbeitsplatz mehr, weil man sich das halt nicht mehr leisten kann, seine Mitarbeiter. Also das ist schon ein Thema, das muss man irgendwie auch sehen. Wir sollen das zahlen. Du kannst nicht alles eins zu eins weiterverrechnen an deine Kunden.
Ja, aber das, also die letzten Monate, wir denken jetzt an die ganze Lohnwelle da, also alles unter 10% ist komplette soziale Kälte, Herr Stolz. So ist es ja kommuniziert worden.
Ja, wir haben das Problem einfach, wir sind ein Ausreißer bei der Inflation. Also das ist schlecht gemanagt in Österreich. Von der Bundesregierung sehe ich auch so. Da wurden die falschen Maßnahmen gesetzt und natürlich muss das ausgeglichen werden. Und das ist immer ein bisschen zu hot, weil du das natürlich nicht ganz einschätzen kannst unterwegs, wie ist es nächstes Jahr. Das haben wir jetzt ja bei der Austrian gesehen, die wollen über mehrere Jahre abschließen und dann wird es eine Wette. Also das wird man genau beobachten müssen die nächsten Jahre. Also ist nicht gut, was da unterwegs ist für Österreich.
Ja, aber das heißt doch auf eine Art und Weise, dass jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber eben auch die Wirtschaft, wenn man es zusammennimmt, womöglich für Fehler der Regierung eigentlich bezahlt.
Ja, natürlich.
Kann man das so einfach sagen?
Das ist ja immer so. Das ist evident.
Das ist immer so. Ja, aber in Österreich ist ganz besonders.
Wir haben das wäre ja auch ein Grund, wenn man eine Regierung oder eine Partei wählt oder dann vielleicht wieder abwählt. Nicht? Wenn die Leute draufkommen, das ist schiefgegangen. Nicht? Also Gott sei Dank haben wir die Demokratie, wo man das abwählt. Kann und ich glaube, das wird in bis zu einem gewissen Grad auch passieren. Die Frage, ob was Besseres nachkommt, ist eine andere Frage.
Nett, dass Sie diese Frage gestellt haben, weil ich habe es mir währenddessen gedacht. Aber gut, okay. Was man aber auch immer wieder von jungen Menschen hört, und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, deshalb auch immer wieder von Ihrer Ex-Partei, die jungen Menschen haben oft den Eindruck, ich kann mir nichts mehr aufbauen. Ja, weil wurscht, wie viel ich arbeite, da bleibt mir am Ende des Tages nichts über, dieses quasi, du kannst es zu etwas bringen, Versprechen. Das scheint nicht mehr eingehalten zu sein. Ist das tatsächlich so? Ich bin da zu alt, um das verifizieren zu können.
Das ist natürlich so, dass das schwierig ist. Selbst zwei, die über überdurchschnittlich gut verdienen und sich ein Häusl bauen wollen, die tun sich immens schwer, auch dann mit der Finanzierung, mit dem gestiegenen Zins natürlich der letzten Jahre. Das heißt, das ist schon hart. Ich habe das im persönlichen Umfeld, das macht die Leute auch grantig, das macht sie wütend, weil sie das Gefühl haben, das gibt's nicht, jetzt strampeln wir, so legen seit 10 Jahren auf die Seite und es geht sie trotzdem kaum aus. Und ja, hat natürlich mit unserer Abgabenquote auch zu tun, wie wir Arbeit besteuern. Also wir haben die dritthöchste Abgabenquote in der Europäischen Union. Noch Frankreich, Belgien sind vor uns. Da wurde auch versprochen, wir gehen runter auf die, also wie viel wird da abzwickt? Wir gehen runter auf die 40%, aber es ist in die andere Richtung losgegangen. Also auch hier wurde nicht geliefert und die Versprechen wurden nicht abgearbeitet, sondern es muss einfach zu viel abgegeben werden. Und dann bleibt es wenig.
Das höre ich jetzt aus Ihrer Partei, von Andreas Babler, eigentlich nicht. Da höre ich nur, wir brauchen Vermögensteuer, wir brauchen Erbschaftssteuer, Entschuldigung. Da höre ich aber nicht, dass eigentlich den ganz normalen Arbeiterinnen und Arbeitern einfach zu viel Steuern abgenommen werden.
Das ist Politik natürlich, ja. Und ich glaube, dass die SPÖ mittlerweile schon in dreimal so viel Vorhaben, die so viel Geld kosten, als wir die Einnahmen aus der Erbschaft und Vermögenssteuer reinbringen werden, schon wieder geplant hat. Das ist das Wesen der Politik. Ja. Aber was ich meine ist, ich glaube, dass das richtig ist, solche Steuern anzudiskutieren, aber es wäre falsch, sie drauf zu stoppeln. Also, dass die österreichische Steuerquote oder Abgabenquote noch einmal steigt, halte ich für unzumutbar. Wenn man das macht, und ich halte das für richtig, dass die Leute mit Vermögen, auch mit Erbschaften was beitragen, wenn es gescheit gemacht ist und nicht die Betriebe ruiniert, das halte ich für richtig. Aber da müsste man in einem Atem zu sagen, ich senke zum Beispiel die Steuern und Abgaben auf Lohn und Gehalt, weil das tatsächlich, ich kann das Unternehmer sagen, das ist schwierig oft. Ja? Und das ist ein Hemmnis, wenn das noch steigen würde, würde das ein weiteres Hemmnis für Beschäftigung sein. Also daher glaube ich, und das würde auch, glaube ich, dem Wachstum gut tun in Österreich, der Beschäftigungsquote helfen, wenn man dort runterkommt. Da müsste aber die Politik, alle Parteien einmal zusammen sind, sagen, wo könnte man ein bisschen was einsparen von den unglaublichen Ausgaben?
Wenn man da jetzt hört, man könnte hier Steuern womöglich ein bisschen senken, man könnte womöglich Lohnnebenkosten senken, Frau Thalhammer, dann entsteht aber auch oft die Angst, aber dann sind viele Dinge einfach nicht mehr bezahlbar. Und das kann man so nicht tun.
Aber es funktioniert ja eh schon sehr vieles nicht. Also ich glaube, das ist ja die Frustration, die damit einhergeht. Genau. Es hieß ja immer, nein, das Gesundheitssystem ist so toll und die Bildung in Österreich ist so super. Jetzt krachen die Schulen hinten und vorne. Wir kennen alle die Berichte aus den Spitälern. Also ich glaube, man hat das Gefühl, man kriegt auch nichts mehr für sein Geld oder für seinen Beitrag, den man an die Allgemeinheit leistet, außer dass bei den Pensionisten permanent die Pensionen erhöht werden. Also ich glaube, es ist schon auch ein Generationengerechtigkeitsthema, das da ist. Und ja, das wird man sich irgendwie überlegen müssen, ob da die Balance noch stimmt. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, nein.
Herr Scholz, da denke ich, dass Sie das auch so sehen.
Einverstanden,
absolut. Einverstanden, okay, sehr
gut. Schon wieder nicht, sehr kontrovers.
Schon wieder nicht, was soll das denn sein? Nein, aber die Wahrheit ist ja auch, dass der Staat womöglich jetzt abseits dieser sehr hohen Steuerquote, sprich wir arbeiten alle brav, aber es bleibt uns zu wenig im Börsel, dann aber auch zum Beispiel Teilzeitarbeit mehr oder weniger besonders fördert. Die SPÖ interessanterweise rechnet das wie folgt vor, das macht sie auf ihrer offiziellen Homepage, eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 32 Stunden erhöht für Teilzeitbeschäftigte bis 32 Stunden das Entgelt um 25%. Ist das noch seriös? Jetzt sage ich Leuten, du arbeite weniger, aber du verdienst dann mehr.
Ja, das ist ein Topfen. Löschen.
Löschen.
Also falls jemand zuschaut von SP, löschen. Das ist ein Topfen. Das
na gut, aber, okay, dann lassen wir mal, Sie bezeichnen das als Topfen. Haben Sie was dagegen als SPÖler?
Ist das für Sie auch ein Topfen? Ich bin nicht, aber ich komme gerade von einer Diskussion über die Zukunft des Pensionssystems. Und was evident ist, ist, dass die Teilzeitfalle, in der viele, vor allem Frauen, stecken, natürlich ein Drama ist. Weil das verringert ja dein Lebenseinkommen, aber das verringert ja noch einmal dann deine Pensionen. Ja? Also das heißt, es müsste eigentlich ein Programm geben, und das wird ja auch von den meisten Parteien so angesprochen, dass mehr Leute, vor allem Frauen, Ganztag arbeiten. Und wenn ich dann aber heute in den Zeitungen lese, wie das ausschaut mit der Kinderbetreuung, die sich alle von der Gewerkschaft bis zur industriellen Vereinigung auf die Fahnen heften, wie das real ausschaut, dass die Mehrheit außerhalb Wiens, muss man sagen, der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht für eine Ganztagsarbeit eingerichtet ist, muss man sagen, das ist ein totales Versagen. Das ist meiner Meinung nach ein Problem des Föderalismus in Österreich, das darfst du nicht überlassen. Es kann doch nicht sein, dass der Kindergarten zum Mittag zuspät und dann sagt man den Frauen, bitte geht's den ganzen Tag arbeiten. Mhm. Und das sagen ja alle, die Pensionsexperten, die Gewerkschaft, die Alterkammer, die IV. So. Und da merkt man oft, dass in der österreichischen Politik diese Theorie und Praxis einfach nicht übereinstimmt. Weil ich immer denke, mit meiner politischen Erfahrung, wenn das alle sagen, müsste man das doch schaffen, dass man das einrichtet, bitte um Gottes Willen. Ich kenne niemanden, der sagt, wir brauchen nur Halbtagskinderbetreuung. Und trotzdem, wenn man heute schaut, ist die Hälfte in Österreich, außerhalb von Wien, gibt es de facto nirgendwo mehr wie 50% Ganztageskinderbetreuung. Das ist ein Witz.
Und noch schlimmer wird es dann in der Schule, witzigerweise.
Ja, genau. Ja, sicher. Ja, natürlich.
Inwiefern, warum?
Weil es kaum Nachmittagsbetreuung gibt. Also, wenn man einen Kindergartenplatz bei der Stadt Wien bekommt, was wirklich sehr super ist, kann man sein Kind theoretisch bis 18 Uhr dort lassen. Das macht man nicht, weil ab 16 Uhr wird man auch dort dann ein bisschen schief angeschaut. Aber mit Ganztagsschulen, das ist ein Drama, ja, mit Hort und dieses, jenes. Also das wahre Drama beginnt, wenn die Kinder in die Schule gehen.
Erstens, das unterstütze ich. Die Regierung hat ja 4,5 Milliarden, glaube ich, ausgesteckt, aber das ist noch nicht eingetütet irgendwie. Aber es ist viel zu spät, um Jahrzehnte eigentlich. Nicht? Und die Pädagoginnen und Pädagogen wachsen nicht am Baum. Nicht? Also das wird ja Jahre brauchen. Viel versäumt. Ein Aspekt möchte ich einbringen als Vater von 3 Kindern. Es ist ein differenziertes Phänomen, diese Teilzeit. Weil ich finde ja auch, die Kinder sollen ja auch Widmung bekommen von den Eltern. Das heißt, ich bin sehr dafür, dass sich Eltern das gemeinsam ausmachen. Wenn du 3 Kinder hast, wird sich für manche ausgehen, wenn sie Großeltern haben oder sonst irgendwie, dass beide Vollzeit arbeiten. Ich finde es aber auch, und das soll gesellschaftlich anerkannt sein, sehr okay, wenn jemand von den Eltern sagt, ich mache Teilzeit. Die sollen nicht stigmatisiert werden und sagen, du bist da irgendwie kein volles Mitglied der Gesellschaft.
Bist ja ohnehin zu Hause.
Ja, das finde ich ganz elend. Ja. Und dann braucht man auch neue Regelungen, nämlich zum Beispiel das verpflichtende Pensionssplitting. Ja. Weil dann tragen das Risiko eben diese Partnerschaft trägt das gemeinsam. Und das freiwillige Pensionssplitting funktioniert ja nicht, sondern das muss verpflichten, weil natürlich haben wir bei den Teilzeitarbeitenden ein Pensionsproblem. Trifft vor allem die Frauen.
Das bedeutet nur zur Erklärung, dass wenn es theoretisch im Klischee der Mann einfach weiterarbeitet, erwirbt der natürlich Pensionsansprüche.
Leider kein Klischee.
Natürlich nicht richtig. Aber wenn dann die Frau zum Beispiel Teilzeit ist, die macht aber die doppelte Arbeit, kriegt aber nur noch die Hälfte bezahlt, das merkt sie dann in der Pension. Und das
verpflichtende Pensionsbeding
konnte die ÖVP-Grünregierung nicht beschließen gemeinsam. Ja. Da wollten die Grünen dann nicht mit. Okay, gut. Also Sie sind ein bisschen auch in die Wahlfreiheit, aber haben wir dann jetzt ganz generell ein Problem, jetzt als Vater von einem Kind, dass du dann mitbekommst, kommst auch bei der Mutter, dann bist du in dieser Teilzeitfalle, weil du willst ja beim Kind sein, verlierst jetzt Pensionsansprüche und die Zeit, die du zu Hause unbezahlt arbeitest, da kriegst du dann eigentlich womöglich sogar noch Kritik. Kann man das irgendwie besser lösen oder ist das einfach ein gesellschaftliches Problem?
Also wir werden es nicht umstellen können, dass Elternschaft bezahlt ist. Ich glaube, das ist in unserem Modell nicht vorgesehen. Hätte auch einige Abrisskanten. Ich glaube, wir müssen optimale Rahmenbedingungen herstellen. Noch einmal Kinderbetreuung. Die mehr arbeiten wollen, die dürfen daran nicht gehindert werden. Die mehr arbeiten müssen auch, damit sie durchkommen, die müssen auch die Rahmenbedingungen vorfinden. Die finden sie derzeit nicht vor. Das ist ein Versäumnis. Das kann man ändern. Solche Sachen wie Pensionssplitting, dann wird es auch fairer, vor allem für die Frauen. Und ansonsten bin ich dafür, dass man einfach die Elternarbeit auch gesellschaftlich mehr anerkennt. Das ist nicht irgendwie eine Lulu-Arbeit, sondern das ist
das Hobby, ne?
Bist du narrisch? Ja, also ich habe einiges an Abend da veranstaltet in meinem Leben, aber der größte Grenzgang meines Lebens bleibt, Elternteil zu sein, Vater. Ja, das ist immer wieder über der Grenze. Und dafür will ich, muss ich keine Anerkennung kriegen, keinen Orden, aber das so abschasseln als irrelevant oder so, Ja.
Ich finde es ja lustigerweise gerade umgekehrt. Ich finde, du wirst als Mutter deppert angeschaut, wenn du 40 Stunden arbeitest. Und auch wenn du eben nicht die gute Mutter bist, die zu Hause ist und die dauernd ihr Kind so spät abholt. Mhm. Also vielleicht würden mehr Frauen mehr Vollzeit arbeiten gehen. Und Klammer auf, es gibt nur zwei Arten von Eltern, nämlich die mit und die ohne Großeltern. Und wenn du zu Letzteren gehörst, ist das eine Zeit lang auch sehr schwierig, weil ein Kind halt nicht 12 Stunden im Kindergarten sein kann oder 10. Ja, jedenfalls würde ich das auch gut finden. Ich mag dieses Image, dieses Muttersein, das muss man so fördern. Ich meine, eigentlich ist das total retro. Dieses heilige Mutterbild.
Ja. Nein, das ist ja nicht heilig. Ich will einfach nur, ich finde, dass man es einfach stehen lassen soll nebeneinander. Großen Respekt für jemanden, der Vollzeit arbeitet. Großen Respekt, der für sich als Paar, die eine andere Entscheidung getroffen hat.
Sind wir schon wieder einer Meinung.
Das
habe ich noch Hoffnung auf den Herrn Kallinger. Sind Sie da irgendwo dagegen?
Bitte.
Was wäre da Ihr Input?
Ich vertrete in diesem Fall auch eine sehr liberale Haltung. Die Politik, das habe ich ja in meiner Partei lange erlebt, dass das nicht so der Fall ist, dass man sozusagen das eine stark in die Richtung geht. Ich glaube, wenn man sich anschaut, es ist die Stimmung so, dass viele Familien, vor allem Frauen, länger bei ihren Kindern bleiben wollen. Die wollen so. Und das, finde ich, muss man akzeptieren. Das ist zutiefst menschlich. Wenn da die Politik Vorschriften macht und sagt, du sollst das nicht wegen der Pension, das wird nicht funktionieren. Mhm. Schlechtes Gewissen macht sozusagen. Und dann hat aber die Politik, und das ist mein Ansatz, die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, und zwar für die, die gerne arbeiten wollen, weil sie sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, muss die Rahmenbedingung sein, ich muss eine Kinderbetreuung kriegen. Und zwar auch, wenn ich in Oberösterreich oder in Niederösterreich lebe, so. Und dann sollte man, so wie es der Mann Stolz sagt, für die, die das aber nicht wollen, natürlich dann Rahmenbedingungen schaffen, dass das nicht nur die Frauen trifft mit der Pense, sondern dass das... Ja, und dann gehört aber nur dazu, dass man die Leute auch aufklärt und sagt, Freunde, wenn ihr das macht, müsst ihr wissen, dass eure Pensionen niedriger sein werden als die von euren Freunden, die ganz nur arbeiten. Ist so. Und dann kannst du aber nicht jammern, geht zum Staat und sagen, das muss der Staat auffangen. Das ist dann eine, so finde ich, eine individuelle Entscheidung. Und ich finde, das gehört beides akzeptiert.
Lass mal das bitte so stehen und hoffen wir, dass eben da Frauen nicht ständig in irgendeine Klemme kommen. Ja, entweder bist du zu Hause, weil du hattest zwingend, oder du arbeitest Vollzeit. So eine schlechte Mutter. Das sollte man dann vielleicht irgendwo am Schirm haben.
Niemals gut,
dann
schauen wir.
Das stimmt.
Als Frau jedenfalls. Das kann man vermutlich so sagen. Gut, dann schauen wir mal zu unserem nächsten Thema. Die Stadt Wien stößt an ihre Grenzen schneller, als man das dort vermutlich selber glaubt. Der aktuelle Familiennachzug, wir haben ja schon darüber berichtet, legt da gravierende Probleme offen. Da kommen Schülerinnen, Schüler, Jugendliche aus Syrien. Pro Monat müsste die Stadt Wien 14 zusätzliche Schulklassen eröffnen. Es fehlt Personal genauso wie Räumlichkeiten. Vom Bund oder den anderen Bundesländern, wenn Sie die Debatte jetzt seit dem Wochenende verfolgt haben, gibt es dort Hilfe eigentlich fast ein bisschen mehr Heime. So auch womöglich heute von ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab. Frau Raab verweist letztlich darauf, Wien hat das Sozialhilfegrundsatzgesetz nicht umgesetzt wie andere Bundesländer. Deshalb bekommen Schutzberechtigte auch 730 Euro mehr an Sozialhilfe eben in Wien. Das ist natürlich ein relevanter Faktor. Herr Kallinger, für mich klingt ein wenig durch Selbstschuld kein Mitleid. Du hast das bestellt, du bezahlst.
Na gut, ein bisschen, glaube ich, steckt dahinter das alte ÖVP-Gefühl, man hat in den Städten eh nichts zu melden und sozusagen schiebt es auf Wien ab. Das glaube ich, ist bei denen einfach drinnen ein bisschen. Auf der anderen Seite, glaube ich, das Hauptproblem liegt schon beim Bund, und zwar bei der Politik beim Bund. Es geht darum, dass wir eigentlich schauen müssten, dass nicht so wahnsinnig viele Leute illegal über die Grenze kommen, weil dann hast du sozusagen die Folgeprobleme mit Familiennachzug und so weiter auch viel weniger. Ja? Also wie du das dann verteilst, ist ja eine andere Frage. Ja? Aber das Problem, das wir ja nach wie vor haben, nach 30 Jahren ÖVP-Innenminister, es ist ein ungebrochener Nix-Balkanroute geschlossen, gar nichts ist geschlossen. Ja. Die Leute kommen, und wir suchen uns aber leider nicht aus, so wie Australien oder andere Länder, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Das tun wir aber aus, das sagt aber die Politik aus Angst vor der FPÖ ja auch wieder nicht. Ja. Sondern wir tun so, als wär's, hätten wir es im Griff, und haben es aber nicht im Griff. Und die ganzen Begleiterscheinungen, die sich da abspülen, auf diversen Plätzen und bei Veranstaltungen, sind Begleiterscheinungen dieses ungebremsten Zuzugs.
Herr Scholz, während die Integrationsministerin also da irgendwie darauf verweist, naja, die Sozialleistungen sind in Wien halt einfach zu hoch, meint dann heute quasi in Replik der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig dann dazu, das geht gar nicht anders, als dass die Sozialleistungen in Wien so hoch sind, wie sie eben sind. Hören Sie mal rein.
Das, was Österreich verlangt auf Ebene der Europäischen Union, eine gerechtere Verteilung von flüchtenden Menschen, wollen wir auch in Österreich erreichen. Und durch die Familienzusammenführung sind wir hier besonders gefordert. Das heißt, es muss dazu kommen, dass es hier zu einer gerechten Verteilung kommt, die wir derzeit nicht sehen bei 190% jener Menschen, die wir bei uns aufnehmen. Das muss man der Integrationsministerin, glaube ich, auch ganz deutlich machen. Vor allem der Hauptgrund, warum wir im Sozialsystem hier einen anderen Schwerpunkt setzen als andere Bundesländer, indem wir nämlich vor allem Kinderarmut verhindern wollen. Denn sonst liegen wir bei allen anderen Sozialhilfen durchaus im österreichischen Schnitt.
Gut, Herr Scholz, also Kinderarmut, deshalb sind die Sozialleistungen in Wien höher. Das möge man verhindern, sagt Bürgermeister Ludwig.
Überzeugt mich nicht, nein. Ich glaube, dass Politik ist ein Dienstleistungsberuf. Und eigentlich gehören die Typen eingesperrt aus allen neuen Bundesländern. Und die Tür geht erst wieder auf, wenn sie eine Lösung haben. Ich finde das unzumutbar.
Sie meinen, in einen Raum eingesperrt?
In einen Raum, ja.
Also wie bei einer, Twitter und so weiter, schwierig.
Wie bei einer Papstwahl. Ja,
nur, ja wie bei einer Papstwahl.
Kein Papst brauchen, sondern eine Lösung. Das Thema ist völlig... läuft seit Jahrzehnten völlig aus dem Ruder. Wir züchten hier sozialen Brennstoff und Sprengstoff in großer Dimension. Wenn heute jemand eine Asylberechtigung bekommt in Österreich oder subsidiäre Schutzberechtigung, dann sind die zu einer großen Zahl sofort nach Erhalt dieses Briefs in Wien. Also es landen bis zu 3/4 dieser Leute in Wien.
Warum?
Wien schafft das nicht. Einerseits zahlt Wien mehr, andererseits haben es da die Community, diese Pull-Faktoren. Ja. Ja. Einheitliche Leistungen braucht man, die Arbeitskräfte braucht man eher im Westen.
Ja.
Und zwar die Wirtschaft braucht die Gesellschaft dort. Das heißt, wir brauchen diese Wohnsitzauflage, Residenzpflicht. Mhm. Dann kommen die Leute und sagen, ja, das ist grundgesetzlich nicht möglich oder... Blödsinn, andere Länder haben es auch in Europa, in EU-Europa, Dänemark zum Beispiel. Bei denen ist das einfach geregelt. In Dänemark ist das kein heißes gesellschaftliches Thema. Die haben es einfach geregelt. Die haben eine Lösung gefunden. Du musst in der Region bleiben. Ich finde auch den Vorschlag vom AMS-Chef Johannes Kopf sehr gut, der einen sehr differenzierten Vorschlag da bringt, dass er sagt, wenn du keine Sozialhilfe brauchst, darfst du hingehen, wo du willst.
Ja, aber
wenn
du eine brauchst... Da meint der Sozialstaat hat in Wien betagert, das ist lieb.
Ja, das finde ich eine unangemessene Antwort. Die soll er einpacken wieder. Die ist unpassend, diese Antwort. Wir brauchen Lösungen und das ist ein erster Vorschlag. Und wenn es für ihn nicht genügend ist, soll er andere Lösungen bringen. Aber die sind alle in der Pflicht, Lösungen zu liefern. Das geht so nicht.
Aber die meisten, die nach Wien kommen, gehen zudem nachher noch nach Favoriten.
Das wird dieser Bezirk nicht aushalten, die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Das wird, die Probleme kommen ja zeitverzögert verschleppt und es ist jetzt schon nicht gut. Und wer kann, nimmt sein Kind und flüchtet in eine andere Wohngegend. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, so schlimm ist es nicht. Dann frage ich, wo ist denn dein Kind?
Mhm.
Und dann sind viele mit Privatschulen, ja. Da kriege ich Kabeln. Das ist unaufrichtig. Und wir wissen, wie die Probleme sind. Die einzigen, die Sie angesprochen haben, war die FPÖ über Jahre und Jahrzehnte. Allerdings sind die an Problemen interessiert, nicht an Lösungen. Und alle anderen waren nicht zum Brauchen. Die meisten zu naiv, meine eigene Partei mit eingeschlossen, auch unter meiner Führung. Die SPÖ ist irgendwie in sich gespalten. Die Neos haben die Kurven gekriegt, aus meiner Sicht, in den letzten eineinhalb Jahren. Die Grünen zu naiv. Die ÖVP uninteressiert an Lösungen. Und was bleibt? Das Problem.
Ja, aber Frau Thalamer, jetzt auch an Sie, Sie sind Chefredakteur des Profils. Nehmen wir das auf. Die Grünen also zu naiv. Die Roten sprechen es lieber gar nicht an. Bei Andreas Babler sagt, du, bei mir in Dreiskirchen ist das super und alles andere ist unmenschlich. Müssen wir da nicht mal langsam irgendwie auch tatsächlich so denken, wie Herr Stolz es hier anregt?
Ich freue mich ja sehr, dass es war nämlich eine schöne Profilgeschichte, die diese Debatte losgetreten hat. Kleine Werbeeinschaltung.
In eigener Sache,
bitte alle das Profil abonnieren. Nein, es stimmt natürlich, aber dieses Bund-Länder-Parteien-Bullshit-Bingo rennt halt irgendwie wirklich seit Jahren.
Ja.
Und ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist halt allen anderen wurscht, wenn es in Wien halt ist, wie es ist. Ja. Das ist, war eh schon immer so. Die Großkopferten, jetzt sollen sie einmal sehen, was davon haben. Da haben sie es. Aber es ist wirklich, also ich wohne in der Brigittenau und kann echt sagen, es hat sich der Zustand in diesem Bezirk merklich verschlechtert. Also
das wäre dieser Bezirk, wo man dann immer wieder hört, Millennium City, womöglich gefährlich, Tschetschenen, ja, Afghanen, Sittenwächter,
blablabla. Ja, aber es sind halt einfach, es ist eh klar, die Leute kommen nach Wien, dann gibt es die Gegenden, da kann man sich das Wohnen leisten, gerade noch, die Brigittenau gehört dazu. Da schaut es aus im ganzen Bezirk, wie diese Menschen auch nichts zu tun haben. Die sitzen dann halt irgendwo in Parks rum und fadisieren sich, weil sie haben... weiß ich nicht, keinen Job, keine Wohnung, keine Aufgaben und es räumt nicht einmal wer zusammen. Also das hat die Stadt auch schon aufgehört. Und ja, sein Kind will dort niemand in die Schule geben. Alle Leute, die ich kenne, die dort noch wohnen, begehen Meldebetrug. Ist so.
Was ist da?
Melden sich in angrenzenden Bezirken und versuchen dort ihre Kinder in die Schule zu geben. Ja, oder versuchen eine Privatschule zu finden, die es da keine gibt und es ist schwierig. Mhm. Ich habe eine Freundin, die wollte ihr Kind bei uns ums Eck, Kommunistin, und hat befunden, das Kind geht gefälligst in die nächste Schule. Da hat die Direktorin gesagt, sie nimmt das Kind nicht, weil sie hat 100% Migrationsanteil und quasi die soll das Kind einpacken und woanders hingehen, weil das Kind ist hier nur arm und kriegt nicht die Aufmerksamkeit, das braucht. Und da frage ich mich schon, ich meine, wo soll das hinführen, wie stellt man sich das vor? Okay. Ich glaube, es stellt sich keiner irgendwas vor, das ist einmal das Grundproblem.
Okay, einen Konvent bräuchte man alle an einen Tisch.
Doch, wie bei der Papstwahl. Und
das, ja, genau.
Wie bei der Papstwahl.
Das gemeinsame Versprechen, wir gehen nicht auseinander, bevor wir nicht eine Lösung haben. Über alle Parteigrenzen hinweg. Vielleicht ist es naiv und jetzt war ich ja lang genug drin und habe einiges an Naivität verloren. Aber ich glaube, das ist ein sehr dringendes Problem für unser Land. Aber, und da müssen wir zu Lösungen kommen.
Könnten auch viele Wählerstimmen kriegen, falls das noch irgendjemanden interessiert.
Ist wahr. Also, das hat ja letztens bei Ihnen im Profil auch Franz Scheller angeschrieben. Da überlegen alle, warum eine bestimmte Partei so einen Zulauf bekommt. Aber gut, über das sprechen wir gleich weiter. Und dann vor allem, Herr Kallinger, möchte ich gerne wissen, was Sie zu dem allen sagen. Weil das sind schon einige Dinge von der Seite des Tisches jetzt gekommen. Und frei nach Matthias Stolz, wenn wir bei der Papstwahl sind, sage ich jetzt mal kurz, bleiben Sie dran, Habemus, Werbepause. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Anna Thalhammer, mit Joe Kallinger und mit Matthias Stolz. Schön, dass Sie wieder mal ins Fernsehen gehen. Das ist mal sehr, sehr schön und noch schöner für uns, dass Sie das auch für uns tun. Wir sprechen über eigentlich ein schwieriges Thema. Wir sprechen Klartext, das finden wir mal gut. Familiennachzug, dort Wien ein bisschen ein Problem. Und das haben wir da viel gehört von Matthias Stolz. Das sind riesengroße Probleme, die werden nur noch größer. Und ich würde es niemals wagen, einer bestimmten Partei oder der SPÖ jetzt irgendwas Negatives zu unterstellen. Die versuchen schon ihr Bestes. Aber wir haben darüber geredet, der Räumerplatz hat massive Probleme. Da gibt es ein riesen Messerverbot oder Waffenverbotszone, die es da braucht. Trotzdem gibt es jeden Tag oder fast jeden Tag dort Vorfälle. Wir haben über die Wien-Brigittenau gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass viele Menschen dann ihre Kinder schon in Privatschulen geben, weil es halt zu viele Kinder mit Migrationsanteil gibt. Kann man für die Stadt Wien und auch die SPÖ in Wien ein bisschen sagen, gut gemeint ist irgendwie auch das Gegenteil von gut gemacht?
Ja gut, die Herausforderungen sind riesengroß.
Ja, aber das sagen jetzt schon ganz, ganz viele Leute, seit ganz, ganz vielen Jahren. Da sind wir nicht die Ersten heute.
Natürlich. Und ich glaube, es passiert auch sehr viel, vor allem in Wien, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Kinderbetreuung, auch Nachmittagsbetreuung in den Schulen. Also da ist Wien sowieso Vorreiter, was Österreich betrifft. Aber natürlich kann man sich nicht abschotten von den Dingen. Und das, was man aber, glaube ich, machen muss, ist, du aus der Verpflichtung, und das ist fürs Land wichtig, diese jungen Leute zum Beispiel auszubilden, die werden wir brauchen alle, die müssen einen gescheiten Beruf lernen. Und wenn man sich anschaut, wie sozusagen die Geburtenrate der Österreicher ist, die ist zu niedrig, um zum Beispiel das Pensionssystem auf Dauer zu finanzieren. Ja? Also das ist auch eine sinnvolle Sache, dort Geld zu investieren und die Ausbildung zu machen. Trotzdem erneuere ich das, was ich vorher gesagt habe, man wird schauen müssen, dass dieser Zuzug von Leuten, die man eigentlich nicht holen würde, um sie am Arbeitsmarkt, wenn man sie braucht, dass der weniger wird. Das ist eine Aufgabe für ganz Europa. Da muss sie Österreich mit einbringen, aber es muss auch Österreich etwas dazu beitragen, dass das einfach weniger wird, weil sonst werden die Probleme nie aufhören.
Und vielleicht noch was, es geht ja nicht darum, Migranten oder Nicht-Migranten, es geht hier sehr viel um bildungsferne Schichten.
Ja, klar.
Und meiner Meinung nach wäre ein Lösungsansatz auch das zweite und dritte verpflichtende Kindergartenjahr. Mhm. Weil kommen alle in die Schule und reden nichts und das ist ein Problem.
Einverstanden. Und vor allem, das war bei Ihnen jetzt im Profil letztens zu lesen, wohin sollen sich denn die neuen Kinder jetzt eigentlich integrieren, wenn in der Klasse 17 andere Nationen sitzen und genau niemand dort Deutsch spricht? Und ich bin voll bei Ihnen, Herr Kallinger, dass man da natürlich diese Menschen eigentlich unterstützen muss, so gut das geht, aber Herr Stolz, wir haben eine Lose-Lose-Lose-Situation. Den geflüchteten Menschen können wir gar nicht helfen. Wir stecken sie jetzt in Containerklassen und lassen irgendwelche Nebenerwerbslehrer sie vielleicht betreuen, das ist Fakt. Wir hören, dass die öffentlichen Schulen in Wien teilweise schwierig sind, das heißt wieder Lose-Situation. Und die Politik, da gibt es eigentlich nur die FPÖ, die davon profitiert. Wie können wir da jetzt tatsächlich schnell raus? Weil, sorry, aber wir sind in einem Wahljahr.
Ja, schnell können wir gar nicht raus. Das braucht Zeit. Es gibt auch einige Ansatzpunkte, die Hoffnung geben, dass neue Wege beschritten werden. Der Bund hat gemeinsam mit der Stadt Wien jetzt die Plätze für Ganztagesstrukturen für anerkannte Flüchtlinge von 1.000 auf 5.000 wird es ankurbeln. Das halte ich für wichtig. Es kommen immer mehr Analphabeten. Ja. Da einen Deutschkurs draufzuwerfen und zu sagen, mach zwei Stunden was und so weiter, in der Hoffnung, die lernen die Sprache, das geht nicht. Es braucht neue Antworten. Wir müssen schneller in die Vermittlung kommen, dass sie auch Jobchancen bekommen. Dafür ist der Spracherwerb immens wichtig. Das ist einmal vom AMS jetzt unterwegs. Die Stadt Wien zahlt auch hinein. Der Bund gibt 75 Millionen allein für diese Aufstockung in den nächsten zwei Jahren. Wiederkehr hat ja auch präsentiert jetzt im Sprachbereich. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich bei dir, wenn ein Kind zwei Jahre wirklich in einem Kindergarten ist und wir kümmern uns um den Spracherwerb, muss es doch möglich sein, dass jemand
gerade Deutsch
redet. In dem Jahr, in dem Alter bist du ein Schwamm, du sagst es ja auf, in zwei Jahren lernst du eine Sprache. Da haben wir natürlich vieles versäumt, jetzt wird vieles nachgeholt. Wir brauchen noch viel eine größere Offensive. Was nicht geht, ist, dass wir uns eben den Ball wechselseitig zuschieben. Ich glaube, dafür gibt es auch kein Verständnis in der Bevölkerung. Also einerseits möchte ich das Sensorium schärfen dafür, es passiert schon was. Also da passieren Dinge, die noch nicht vorstellbar gewesen wären vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Andererseits braucht es viel, viel, viel mehr an Lösungen, ein Patchwork und dann natürlich viel strikter. Ich bin auch für Registrierzentren außerhalb der EU-Grenze, also das war schon mein Vorschlag 2017, dass wir in Nordafrika Registrierzentren nicht in einer, es geht um die Haltung, finde ich immer, das ist nicht Neokolonialismus, sondern dass wir sagen, versuchen wir hier Probleme zu lösen.
Darf ich das, das gleich, weil zu Europa möchte ich noch kommen, weil Sie wollten noch was ergänzen, Frau Thalhammer?
Ja, ich wollte sagen, dass man auch ein bisschen dahin kommen muss zu sehen, dass Kindergärten auch für die Kinder da sind. Weil momentan ist das so, dass man nur einen Ganztagesplatz kriegt, wenn man Glück hat. Also wenn man Vollzeit arbeitet. Jetzt sind das oft Kinder, da sind die Mütter zu Hause. Und ich sehe es ja bei uns. Meine Tochter ist in einem Kindergarten, in einer Gruppe, da hat es zu Beginn drei deutschsprachige Kinder gegeben. Das waren die, die vorher auch in der Kindergrippe waren. Also keine originären Österreicher, aber wurscht. Also die sind alle dann in die große Gruppe gekommen, da haben die Deutsch geredet. Die großen Kinder nicht. Ja? Und die kommen in der Früh zum spätestmöglichen Zeitpunkt, nämlich kurz vor neun und werden so früh wie möglich wieder abgeholt, nämlich kurz vor zwölf, damit man nichts fürs Mittagessen zahlen muss. Und da geht natürlich nichts weiter. Also man muss diese Kinder, das klingt jetzt ganz hart, wenn ich das sage, aber vielleicht auch ein bisschen von den Eltern wegholen oder mehr Elternarbeit betreiben und denen auch klar machen, Leute, wenn ihr nicht in der Lage dazu seid, die Sprachkenntnisse zu vermitteln, okay, aber dann gibt es doch die Kinder dahin, wo man es lernen kann. Und dann muss es aber halt auch die Plätze geben, dass man diese Kinder nimmt. Und da hat die Stadt Wien gerade leider wieder verschärft, dass man sozusagen diese Ganztagesplätze nur kriegt, wenn man Vollzeit arbeitet.
Ich möchte es sehr unterstützen. Das wäre ein echter Beitrag zur Leitkultur.
Ja, absolut. Ist durchaus von Vorteil, wenn man die Sprache lernt und mehr als die Blasmusik.
Wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, das wäre eine gute
Sache. Für Blasmusik. 10 Jahre bei der Harmoniemusik Walter Malberg gewesen. Das sitzt ein großer Fan der Blasmusik.
Ja, wer ist das nicht? Okay. Insbesondere in dem Land, da riskieren wir ja relativ viel. Gut, okay, dann schauen wir aber aus Zeitgründen vielleicht schon zu unserem nächsten Thema, weil das leider Gottes auch ein bisschen Zeit brauchen wird. Heute, vor exakt 200 Tagen, so lange ist das schon wieder her, kommt es zu diesem fürchterlichen Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel. Während noch immer seit 200 Tagen 100 bis 130 Geiseln einfach verschwunden sind, die Angehörigen nicht wissen, ob diese Menschen überhaupt noch leben und wenn ja, wo, hat sich scheinbar das anfängliche Mitgefühl für Israel teils in blanken Hass gewandelt. Eine der renommiertesten Universitäten der Welt, die Columbia University in New York, wurde vor wenigen Stunden heute tatsächlich zur Volksuniversität für Palästina erklärt. Seit dem Wochenende kampieren dort hunderte Studierende. Da kommt es teilweise zu offen antisemitischen Übergriffen auf jüdische Studierende, auf Professoren. Ganz offen wird da die Terrororganisation Hamas besungen. Fatalhammer. Was passiert da gerade auf einer Elite-Universität? Und das ist nicht die einzige in Harvard, nebenan in Boston, soll es ähnlich zugehen. Was passiert da gerade?
Ich habe es versucht, ein bisschen zu verstehen, weil ich studiere dort nicht und weiß es deswegen auch nicht. Aber mir würde von jemandem, der die Uni gut kennt, weil er lange dort war, das so erklärt, dass er gesagt hat, das kommt ein bisschen so aus einer linken Attitüde heraus. Da geht es um die Besatzer und die besetzt werden. Also man könnte jetzt auch sehen, Israel quasi vertritt den weißen Mann und Palästina steht ein bisschen so für das, was sonst das Schwarze in Amerika ist, also diese Unterdrückergeschichte, die da irgendwie eigenartige Auswüchse angenommen hat. Mir wurde auch gesagt, dass es gerade an der Columbia immer schon so war, dass die ein bisschen anti-Israel sind. Also wenn man den Hummus beim Israeli kauft und nicht beim Araber, dann ist man da komisch angeredet worden. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass diese Studenten sich hinstellen und sagen, naja, wir wissen es, weil wir sind ja quasi die Elite-Uni. Also würde man das Wort Jude tauschen durch das Wort Schwarzer, müsste man sich mal vorstellen, was da los wäre, wie mit diesen Leuten umgegangen wird. Und es ist natürlich eine Katastrophe. Na, und dann glaube ich schon, dass es außerdem gewisse Mächte gibt, die sich da draufsetzen, das nutzen und befeuern. Mhm. Also Trump und Russland geben gerade, oder auch der Iran, sehr viel Geld dafür aus, um Demokratien zu zersetzen, westliche Allianzen zu schwächen. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber könnte man schon den Eindruck bekommen, dass es da auch ein paar Scharfmacher gibt, die das alles noch einmal...
Ja. Okay, zwei wichtige Punkte. Kalina, wo ordnen Sie das ein? Sind das jetzt... ein paar Elite-Rich-Kids, die da halt ein bisschen, weiß nicht, auf irgendeiner linken Ideologie herumreiten und das gar nicht besser wissen? Oder womöglich gibt es da auch von draußen eine gewisse Einflussnahme, das ist über soziale Medien ja ganz, ganz schnell gemacht. Wie ordnen Sie das ein?
Ich glaube, dass da dort, aber auch in Europa, auch bei uns in Österreich, einige Leute, auch aus der Linken, aber interessanterweise finden sich da die Linken und die ganz Rechten wieder gemeinsam falsch abgebogen sind. Und dass da
Das ist nicht falsch abgebogen, das ist ja ein frontaler Verkehrsunfall, oder?
Ja, aber schauen Sie, es ist so, natürlich hat Israel für die Stimmung, die dort herrscht, eine Mitverantwortung. Da braucht man nicht die Siedlungen, all das, die haben das jahrelang sozusagen nicht einfach negiert. Aber wenn man diesen entsetzlichen Angriff der Hamas da jetzt negiert, wie das diese Bewegungen teilweise tun, ist das für mich blanker Antisemitismus. Der halt jetzt so wieder sozusagen so an die Oberfläche kommt, aus verschiedenen Quellen gespeist. Und das muss man, glaube ich, auch so benennen, weil bei aller Kritik an Israel und an dem Netanjahu und an der Regierung, wie die dort vorgehen, das sozusagen zu negieren, was da passiert ist an einem barbarischen Akt, das kann man, glaube ich, nicht anders nennen.
Ja, nicht nur das. Und wenn man from the river to the sea schreit, schreit genau. Man nichts anderes, als man hätte gerne, dass sie vernichten wieder. Werden. Genau. Das hat nichts mehr mit einer Kritik zu tun.
Genau. Herr Stolz, wie ordnen Sie das ein? Weil tatsächlich ist es genau das ist da. Israel kann man natürlich kritisieren, aber jetzt in den Vereinigten Staaten am anderen Ende der Welt, sage ich mal vorsichtig, jüdische Studierende plötzlich anzugreifen oder aus der Uni ausschließen zu wollen, das hat eine ganz andere Qualität.
Ja, das passt ja zu manchen anderen Verwirrungen und Verehrungen an amerikanischen Elite-Unis. Also dort, wo die Woke-Welle sich so übersteigert hat, dass du, dass dir verboten wird, als Mann einer Frau die Tür aufzuhalten, weil das ist irgendwie sexistisch. Das sind offensichtlich Verirrungen einfach, die historisch angelegt sind und die dann einen Überschwang finden. Ich habe mir heute die Videos auch angeschaut, das ist nur noch schier, ne? Kannst nur noch den Kopf schütteln.
Aber Herr Stolz, es hat schon auch Vorfälle in Österreich gegeben.
Damit meine ich jetzt, ne?
Nämlich auch auf Hochschulen. Ja. Also da wurden ja auch schon jüdische Menschen irgendwie vor die Tür komplimentiert. Womöglich nicht nur ein amerikanisches Problem?
Nein, wir haben das vermindert in Österreich. Es ist, wie halt bei Corona war es ersichtlich und jedes große Thema im Anschluss war so, jedes Thema polarisiert sofort aus. Mhm. da gibt es immer auf die zwei Extrempole und dazwischen findet kaum mehr eine Debatte statt. Da müssen wir wieder rausfinden. Das ist eine Sackgasse für uns als Gesellschaft. Und das ist auch hier so. Man muss drüber reden können, dass es grobe Verfehlungen natürlich des israelischen Staates gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ob das in der Westbank war, Siedlungspolitik,
ob es im Gazastreifen
die Weigerung einer Zwei-Staaten-Lösung. Und gleichermaßen, und das ist kein Kleinreden von was anderem oder sonst, das ist kein Entschuldigen, dieser horrende Angriff, das ist unglaublich. Packbar, das Horden, mordend, vergewaltigend, von Haus zu Haus sind, und dass diese Vergewaltigungen und Morde und Babyentführungen gefeiert werden, das geht nicht, das überschreitet jede Grenze. Ja, aber man muss, der Yuval Harari, der hat das für mich sehr treffend geschildert.
Das ist ein israelischer Historiker,
der hat gesagt, wir sind so im Schmerz gebadet, sowohl wir als Juden als auch die Palästinenser. Es ist uns nicht möglich, miteinander in Begegnung zu gehen. Und ich bitte euch, hat er den Deutschen ausgerichtet, haltet ihr Räume der Begegnung bereit. Wir werden die brauchen. Noch können wir uns nicht begegnen, aber wir werden sie brauchen, um auch zu Lösungen zu kommen. Und das war ein sehr berührender Moment für mich. Er sagt, wenn es so ist, dass nach allem, was geschehen ist im Zweiten Weltkrieg, heute Israel und die Deutschen Freunde sind, wenn das möglich ist, dann ist alles möglich. Mhm. Und das mag die Zuversicht geben, dass wir solche Räume der Begegnung halten müssen. Die vor Ort werden es nicht können. Ich verstehe es, dass du das nicht kannst, wenn du die Bilder gesehen hast, wenn du mittendrin bist. Die können es auf beiden Seiten nicht, weil sie sich beide Seiten einschenken und zwar mit Blut einschenken bis zur Nase.
Aber ich möchte darauf hinaus, was Herr Stolz gesagt hat, diese unfassbare Gewalt, und Sie haben eben zu Recht auch die Fehler der israelischen Politik angesprochen. Dennoch gab es aber diese extreme Gewalt, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Der griechische ehemalige Finanzminister Yanis Varoufakis, der weigert sich beharrlich, die Gräueltaten der Hamas zu verurteilen. Er meint, dass Deutschland sich, Zitat, dafür einsetzen würde, dass Israel völlig entspannt Kriegsverbrechen begehen wird. Und dieser Yanis Varoufakis, Sie wissen schon, worauf ich hinaus möchte, wird jetzt Gast sein bei den Wiener Festwochen, die am 17. Mai starten, wird dann dort in irgendeinem Räterat sitzen. Jetzt meinen einige Menschen, das ist vielleicht ein bisschen too much. Wie sehen Sie das?
Ich habe zu meiner Befriedigung gelesen, dass er eh nicht Gast sein wird, sondern dass er, glaube ich, irgendwie mittels einer Microsoft Teams-Konferenzschaltung teilnehmen wird.
Wurde ja in Deutschland bei was Ähnlichem, aber trotzdem gesagt.
Ja, ich würde das, ich sage es nur, ich würde ihn trotzdem nicht einladen, und ich finde, ehrlich gesagt, als Wiener, der über Jahrzehnte gern an den Festwochenveranstaltungen teilgenommen hat, frage ich mich ein bisschen, was diese ganze Maskerade mit Sturmhauben und mit dem Räterat sozusagen uns an Kulturprogramm zu bieten hat. Also ich bin da ratlos. Ich werde mir das nicht anschauen, und ich finde nicht gut, dass man solche Einladungen, auch wenn es nur über Microsoft Teams ist, ausspricht.
Es soll ja auch Annie Ernaux kommen, Nobelpreisträgerin. Das ist aber eine Frau, die eine Bewegung unterstützt, die sagt, alles, was israelisch ist, gehört, boykottiert. Annie Ernaux, eben wie gesagt, ihr Name, Frau Thalhammer, wie kommentieren Sie das? Weil das Wien im Antisemitismus tatsächlich eine entscheidende Rolle gespielt hat im letzten Jahrhundert. Ich glaube, das sollte sich rumgesprochen haben. Muss man dann womöglich antisemitische Gäste einladen zu den Festwochen?
Also jeder, der der BDO angehört, den würde ich einmal gar nicht einladen, weil ich sage es jetzt ganz drastisch, das ist eine komplette Spinnerorganisation. Ich freue mich schon auf die E-Mails, die ich nachher bekommen werde. Aber was
BDS, die meint, man muss alles boykottieren, was jetzt israelisch wäre, weil überhaupt,
ja? Ja, also das ist irgendwie, finde ich, ganz schwierig. Da gibt es überhaupt keine Differenzierung mehr, keinen Raum für Debatte, sondern das ist eine Haltung, die man meiner Meinung nach nicht vertreten kann. Und ich würde auch niemanden einladen, der das tut. Aber es ist in der Kunst- und Kulturszene eine Riesendebatte, weil viele dieser Bewegungen
dort irgendwo aufschlagen. Das österreichische Parlament hat ja einstimmig diese Organisation als quasi Terrororganisation gesehen. Herr Stolz, abschließende Frage an Sie. Ich habe jetzt da die amerikanische Elite an Elite-Universitäten, die Columbia, die haben wir angesprochen, hat eine Anerkennungsquote bei allen
die sich da irgendwie melden von 3,7%. Das ist schon sehr wenig. So, also jetzt habe ich dort die amerikanische Elite, ich habe bei uns die Hochkultur der Wiener Festwochen. Ich würde es niemals wagen, diesen Menschen irgendwas zu unterstellen. Aber können Sie mir erklären, warum denken die das so? Warum ist das plötzlich Folklore geworden? Hier so ein bisschen, naja, Antisemitismus?
Was ja auch nicht. Es sind alles Menschen, nicht? Ob die einen Titel davor haben oder nicht. Keiner ist geimpft gegen Verwirrung und Verirrung. Mhm. Und sie kommen aus allen Ecken und Richtungen, die Verwirrten. Es sind verwirrte Zeiten und Verrückte. Und man kann nur immer wieder sich selbst gut führen und schauen, dass man selbst auch sinnvolle Beiträge leistet. Aber kannst den Kopf schütteln. Es gibt kein Patentrezept, das muss aus dem Weg bringen. Sondern jeder von uns muss in seinem Umfeld wirksam sein, meinen Kindern erklären, wie ich das sehe mit den Juden, mit den Palästinensern, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle Kinder haben, Eltern haben, Schmerzen haben, Freuden haben. Also schlussendlich kannst du ihn nur, entweder rutscht in die Depression anlässlich der Abendnachrichten oder du führst dich selbst gut. Ich bin für Zweiteres, dass man sich gut führt und immer wieder sich auch in den Dienst stellt, in den Berufen, die man hat, als Journalist, Berater, Unternehmer. Das können wir tun. Ab und zu den Kopf schütteln, ab und zu sich ärgern und dann...
Aber versuchen wir dann eben vielleicht nicht auch selbst dann plötzlich schwarz-weiß zu denken, wo man dann sagen, diese Menschen, die jetzt gerade anders denken, vielleicht, dass wir die Blabla, die lassen wir, nein, auch da können wir die Hand reichen. Können wir sagen, gut, ich bin jetzt gerade nicht mit dir einverstanden, aber trotzdem nehme ich dich natürlich wertschätzend wahr. Wenn man das vielleicht so ein bisschen als was Hoffnungsvolles, Naives am Ende auch sagen darf. Wir sind leider am Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank Anna Thalhammer. Vielen herzlichen Dank Joe Kallener. Vielen herzlichen Dank Matthias Stolz. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an Sie. Jetzt gibt es quasi eine Art, ja, ich weiß nicht, das wird seit Jahren eigentlich als Glaubenskrieg geführt, die Frage Tanken verboten, das E-Auto ist Ausweg oder Sackgasse, das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Meine Kollegin Gundula Geiger empfängt da wirklich spannende Gäste. Ist das E-Auto da ist womöglich vor dem Aus? Das besprechen wir in rund einer halben Stunde auf Join bzw. auf Puls 4. Und morgen sind wir damit wild umstritten natürlich wieder wie gewohnt um 21 Uhr zurück. Da kommt dann Express-Herausgeberin Eva Schütz zu uns, der ehemalige Verteidigungsminister Herbert Scheibner und vom Falter-Journalistin Barbara Todt. Ich freue mich auf morgen, auf Sie um 21 Uhr.